Tauwetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Gepp.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
Und ich bin Christina Hiebtmeier.
Die Klimabewegung Fridays for Future wird am 20. August 3 Jahre alt. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass diese Bewegung die globale Debatte zum Thema Klimakrise ziemlich verändert hat, auch wenn es in letzter Zeit, auch infolge von Corona und so weiter, ein bisschen stiller rund um Fridays for Future geworden ist oder vielleicht auch nicht. Das wird uns jedenfalls unser heutiger Gast erklären. Der hat sich intensiv mit Fridays for Future und anderen Klimabewegungen auseinandergesetzt und ein ganzes Buch drüber geschrieben, nämlich Inside Fridays for Future heißt das. Und er wird uns erklären, wie diese Bewegung quasi so tickt. Benedikt Radoslawski ist quasi hauptberuflich Redakteur bei der Wochenzeitung Falter, also bei unserem beinharten Konkurrenzprodukt quasi. Und willkommen bei Tauwetter.
Ja, vielen Dank für die Einladung
beim Fan. Vorweg noch, wir waren lange Kollegen und werden diesmal per Du sein, quasi ein kleiner Disclaimer am Anfang.
Ja, hallo Benedikt, danke fürs Kommen. Die Klimakrise beschäftigt uns alle jetzt ja schon deutlich länger als 3 Jahre. Was war denn eigentlich der Auslöser für die Gründung von Fridays for Futures im Jahr 2018?
Ja, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Erstens hat es natürlich zu 100% mit der Person Greta Thunberg zu tun. Das heißt, es war ein 15-jähriges Mädel, das unglaublich frustriert war. Und dann kommt so diese politische Großwetterlage dazu. Da war einerseits waren die schwedischen Parlamentswahlen. Es war Hitzesommer, der auch für schwedische Verhältnisse unglaublich außergewöhnlich war. Und es kommt sozusagen dieser Leidensdruck des Mädchens zusammen mit diesem politischen Hotspot, würde ich jetzt sagen, und das ist da aufeinander gekracht. Das Ziel von der Greta war es ja, sie wollte eigentlich 3 Wochen täglich durchgängig vor dem Parlament sitzen, um die Debatte anzufachen und um das Klima auf die politische Agenda zu hieven. Und dem ist ein bisschen vorausgegangen, dass sie schon ein bisschen drinnen war in dieser Klimaszene. Sie hat eine schwedische Zeitung aufgefordert, Texte einzuholen zum Thema Klima, und da hat es einen Bewerb gegeben. Und ihr Text ist genommen worden und ist abgedruckt worden. Und daraufhin haben sie Klimaschützer angesprochen und die haben dann auch ein bisschen darüber diskutiert, wie man da das auf aktionistische Beine stellen kann. Und da war auch die Idee eben das erste Mal des Schulstreiks. Das war keine originäre Idee von der Greta Thunberg, sondern das kommt eigentlich aus den USA. Da hat es dieses Parkland gegeben, diese Schießerei, wo die Schüler dann beschlossen haben, für eine Stunde so den Unterricht zu verlassen. Ich weiß nicht mehr genau die Dauer, aber es war sehr befristet, um eben ein Zeichen gegen die Waffengewalt zu setzen. Und in diesem Kreis der Klimaschützer ist diese Idee besprochen worden. Der Greta hat es sehr gefallen, die Idee. Die anderen sind dann aber irgendwie abgekommen und wollten dann irgendwie einen Marsch fürs Klima machen. Und die Greta hat gesagt, na, sie findet es so gut und sie zieht es dann alleine durch. Also so ist es entstanden. Das heißt, das waren ein paar zeitliche Zufälle da im Spiel, warum es ausgerechnet am 20. August dann losgegangen ist. Aber der 20. August war sozusagen 3 Wochen vor der schwedischen Parlamentswahl und das Ziel war es, da jetzt wirklich das Thema aufs Tapet zu bringen.
Das ist ja deutlich, also wirklich gelungen, muss man sagen. Wenn man jetzt davon absieht, dass von der Galionsfigur eine Teenagerin, was unterscheidet denn sonst die Fridays for Futures und auch noch abgesehen von dem ganz klaren Fokus auf Klimaschutz von Umweltorganisationen wie Greenpeace oder Global 2000, die es ja bereits seit Jahrzehnten gibt?
Ja, mir haben die Klimaaktivistinnen danach gesagt, dass sie das eigentlich sehr stark an die Anfangszeiten von Greenpeace erinnert, weil das war ja auch sehr eine Aktion von sehr wenigen Leuten, die dann komplett in die Breite gegangen ist und wo dann auf einmal in ganz Amerika Greenpeace-Büros aufgepoppt sind. Und das heißt, wir haben so eine zeitliche Parallele, wir haben es da mit einer Bewegung zu tun, die halt sehr am Anfang steht. Also Greenpeace ist jetzt Jahrzehnte alt und gewachsen, ist dann irgendwann eben zu einer starken NGO geworden mit Fundraising und so weiter. Fridays for Future ist halt sehr spontan entstanden, ohne wirklichen Plan dahinter. Die Thunberg wollte eigentlich nie eine Bewegung gründen, hat sie selber gesagt, sondern sie wollte eigentlich nur das machen, was in ihrer Macht steht, nämlich irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Und von dem her ist es jetzt eben kein NGO, sondern es ist sehr lose. Es gibt eigentlich nur einen Verein im Hintergrund, der aber nicht wahnsinnige Rolle spielt. Das heißt, das ist nicht institutionalisiert in Wirklichkeit. Jeder kann Fridays for Future sein, solange man sie zu diesen Werten bekennt. Jeder kann da mitmarschieren, jeder kann sie einbringen. Man muss da nichts unterschreiben, man muss nur hinkommen zu den Treffen. Und das macht es auch sehr offen für die Leute. Also eine Aktivistin aus Tirol hat mir zum Beispiel erzählt, sie wollte bei Greenpeace, glaube ich, andocken oder ich weiß es nicht mehr, welche NGOs war, und dann sagen die halt, ne, du kannst Flyer verteilen oder du musst sie dann hocharbeiten sozusagen. Und sie wollte aber eigentlich schon substanziell was ändern. Und kurz später ist dann eben Fridays for Future Innsbruck entstanden. Und da hat sie dann sofort, war sie dann in der Strategie drinnen, hat organisieren können, hat das Gefühl gehabt, sie ist jetzt wichtig und das gibt den jungen Menschen schon eine unglaubliche Selbstermächtigung. Deswegen sind die auch so mit so einem Eifer dabei. Zumindest waren das jetzt in dieser Zeit. Das ist, würde ich sagen, der qualitative Unterschied.
Verstehe. Daneben gibt es noch die, glaube ich, nur 2 Monate jüngere Bewegung Extinction Rebellion. Die wirken im Auftritt weitaus radikaler und kompromissloser. Zielen die auf unterschiedliche Zielgruppen ab oder wie hat sich das entwickelt? Ich meine, die Ziele sind ja im Prinzip dieselben der beiden Bewegungen, oder?
Die Ziele sind sehr gleich, ja. Ich meine, die Bewegungen haben unglaubliche Schnittmengen. Also die Gründung von Extinction Rebellion hat mit der Greta Thunberg stattgefunden. Also die haben damals mehrere Leute eingeladen und die Thunberg war dann eine davon, obwohl die damals relativ unbekannt war noch. Also das heißt, und die Thunberg hat damals eine Rede gehalten, wo sie auch schon sehr radikal war. Also es gibt in Österreich einige Klimaaktivistinnen, die zum Beispiel in beiden Bewegungen aktiv sind. Dann gibt es diese Martha Krumbeck zum Beispiel, die jetzt den Hungerstreik gemacht hat. Die hat bei den Fridays die Grundsätze mitgeschrieben, ist aber dann, man kann sagen, sie hat sich radikalisiert. Das war der einfach zu wenig. Diese Fridays-Geschichte, die ja sehr, würde ich jetzt sagen, harmonisch auftritt und immer keinen Streit mit der Polizei sucht oder so. Und die hat sie dann radikalisiert und ist jetzt fast ausschließlich nur mehr für Extinction Rebellion. Also die fühlt sich Friday schon noch verbunden. Aber da hat es schon einen Radikalisierungsschritt gegeben. Aber es ist, würde ich sagen, das ist sehr ähnlich. Es gibt natürlich Unterschiede in der Zielsetzung. Die Extinction Rebellion haben zum Beispiel sehr stark diese Biodiversitätsgeschichte noch dabei, also dieses Artensterben ist für sie noch einmal gleichrangig mit der Klimakrise. Fridays for Future würde jetzt sagen, dass es doch one single issue, also so ein Themenbewegung ist. Aber sie sind sehr zeitnah entstanden, wobei die Entstehung unterschiedlich war, weil die Extinction Rebellion war stark geplant, hat ein sehr starkes wissenschaftliches Fundament, leitet daraus so ihre Ziele und ihr Wesen ab. Also da gibt es zum Beispiel, dass sie diesen zivilen Ungehorsam, den forcieren sie ja sehr stark und das ist in ihrer DNA drinnen. Das ist, kommt einfach aus einer soziologischen Studie, wo verglichen worden ist, wie man Änderungen in der Gesellschaft herbeiführen kann. Und da gibt es dann eben die Beispiele, dass das gewaltfreie, dem ziviler Ungehorsam am erfolgreichsten ist. Und da nimmt man eben diese Widerstandsbewegungen von Apartheid, von Gandhi, von den Suffragetten. Das sind so diese Idole für diese Bewegung. Und die halten das einfach für ein notwendiges und das zielführendste Mittel. Genau. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass die Fridays for Future ja auch mit diesem Schulstreik ja in gewisser Weise zivilen Ungehorsam machen, aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Die lassen sich jetzt nicht von Polizisten wegtragen oder ketten sie an irgendwas an.
Mhm. Ja gut, da hat es ja auch einige Statements von Politikern gegeben, so auf die Art, sie sollen noch in die Schule gehen. Das ist doch unerhört, dass die da streiken. Ja.
Es war aber genau dieser Widerspruch hat halt auch ganz stark das forciert, dass das so stark geworden ist, weil da haben sie dann die Wissenschaft mit im Boot gehabt. Also da hat es diesen, ich glaube von der FDP ist es gekommen, dass die jungen Klimaaktivisten ja nichts verstehen und dass man das den Profis überlassen soll. Und dann haben sie die Klimawissenschaftler auf die Seiten von den jungen Fridays gehaut. Und so ist dann eigentlich ein ziemlicher Drive entstanden. Ja, also diese Kritik hat ihnen sehr genutzt und war Feuer für ihren Protest.
Es gibt manchmal den Vorwurf, sowohl in Richtung Fridays for Future als auch in Richtung Extinction Rebellion, dass sie soziale Faktoren quasi nicht ausreichend mit berücksichtigen. Also so hat zum Beispiel diese sehr umstrittene Aktion in London, glaube ich, wo die Extinction Rebellion eine U-Bahn-Station blockiert hat oder eine Autobahn oder sowas, wo gerade sozusagen die einkommensschwachen Pendler in der Früh in ihre als Kellner oder was auch immer Richtung Innenstadt fahren. Ist da was dran an diesem Vorwurf und wie gehen die Bewegungen damit um?
Ich habe das Gefühl, dass sie das eigentlich sehr, diese soziale Komponente sehr stark immer betonen. Das steht zumindest bei den Fridays in ihren Zielen drinnen. Und ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Vorwurf. Ich glaube nicht, dass er stimmt. Also wenn man jetzt den Pendlerverkehr verzögert, da geht es ja immer um Aufmerksamkeit und um die Richtung in irgendwas zu lenken, vor allem die Aufmerksamkeit. Und es ist halt, diese ganze Klimakrise ist natürlich eine Frage, die ist halt unglaublich unsozial. Weil wir reden jetzt von den armen Pendlern in England oder vielleicht in Österreich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Klimakrise einfach die Ärmsten in der Welt trifft. Und da in Österreich oder wenn wir in Wien bleiben, es wird halt dort am heißesten in der Stadt und wir haben jetzt gerade sehr hohe Temperaturen, wo es dicht verbaut ist, wo wenig grün ist. Und das sind oft halt die Gegenden, wo sich die Leute nicht wirklich, das sind arme Schichten einfach, die dort wohnen. Von dem her finde ich, ist die Frage der Klimakrise einfach eine ganz stark soziale Frage. Und es gibt da viele Aktivisten, die kommen über diese soziale Frage zu den Fridays. Weil wenn du die Klimakrise weiterdenkst, ist das einfach jetzt künftig einer der großen sozialen Fragen, die wir lösen müssen. Ja. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, die Kritik.
Mhm. Aber würdest du sagen, Fridays for Future ist ein schichtübergreifendes Phänomen? Ich meine, du hast ja mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen. Sind das Leute aus allen Schichten oder ist es eher sind das eher die Kinder reicher Eltern? Ich will das jetzt gar nicht moralisch beurteilen, aber wie siehst du das?
Also das ist sogar wissenschaftlich untersucht und da kommt klar raus, dass es kein schichtenübergreifendes Phänomen ist, sondern dass das eben Kinder von guten Häusern, aus guten Häusern sind. Auch die Leute, mit denen ich geredet habe, das waren lauter junge Leute, wo ich mir gedacht habe, boah, die sind wahrscheinlich in 10 Jahren meine Chefinnen und Chefs, weil die sind einfach saugescheit und haben das irgendwie voll gecheckt und reden halt besser als ich, obwohl ich Journalist bin. Und die sind halt, das kann man durchaus sagen, dass die Elite, würde ich jetzt sagen, die Bewegung führt. Ich sehe es jetzt auch nicht wahnsinnig kritisch, weil ich glaube, dass viele Bewegungen elitär sind. Also wenn ich jetzt an die Sozialdemokratie denke, die von einem Arzt gegründet worden ist, das war halt auch gescheiter Typ, der den armen Leuten helfen wollte. Also das an sich ist noch nicht das Problem. Der Anspruch von Fridays for Future ist es, dass sie jeden aufnehmen können und jeder andocken kann. Aber es ist halt auch ein bisschen eine Frage der Zeit, wer kann es sich denn überhaupt leisten, in den Widerstand zu gehen? Und das ist halt eher so das studentische Milieu und das Milieu, das halt irgendwie auch vom Elternhaus die Sicherheit hat. Aber konkret gibt es eben da die Studien, dass sie, glaube ich, die meisten der oberen Mittelschicht zuordnen. Da haben Protestforscher von Wien einfach gefragt, wer da auf dieser Demo ist. Und das waren einfach Leute, die sie eben zum Wohlstand zählen. Und ja, von dem her, die sind akademisch. Das heißt, sie sind ganz oft Kinder von Akademikern. So sind die einzuordnen.
Und wie alt ist so der durchschnittliche Aktivist? Ist das tatsächlich noch ein Schüler, weil er mit Schulstreiks begonnen hat? Oder sind das eher Studenten, wie du da jetzt gerade quasi angedeutet hast?
Das ist lokal sehr unterschiedlich. In Wien ist es sehr studentisch. Das hat dann mit der Geschichte der Wiener Bewegung zu tun, weil es eben von 3 Studenten gegründet worden ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass das dann konzentrische Kreise zieht. Das heißt, man lädt zuerst einmal seine Freunde und Bekannten ein. Die sind dann ungefähr gleich alt. Und aus dem hat sie damals, zumindest in Wien, und das war eben die erste Gruppe und ist heute noch die größte Gruppe, haben sie dann also die Leute ergeben, die da im Protest führend waren und das irgendwie in den ersten Monaten stark vorantrieben haben. Und deswegen ist es in Wien zum Beispiel im Schnitt älter als in anderen Ländern, in anderen Städten. Grundsätzlich sagt die Protestforschung, dass es ganz ungewöhnlich jung ist, das Alter. Also ich habe den Schnitt jetzt nicht mehr parat, aber das ist natürlich sehr auffällig, dass es eine Jugendbewegung ist. Die Fridays for Future bezeichnen sie ja als Bewegung, das aus der Jugend kommt. Und es ist, wie gesagt, aber ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo wer zuerst sie als Fridays definiert und wer das aufbaut.
Es gibt in Deutschland einen Art Fridays for Future Aussteiger, der die Bewegung im Protest verlassen hat und jetzt böse Texte schreibt. Und der sagt zum Beispiel, ich habe da mir was rausgesucht, bei denen geht es nur um Gin-Tasting und Diskussionen über Plastikfreies Einkaufen und Zero Waste. Also quasi so eine Lifestyle-Geschichte jetzt mal. Ist dir das auch begegnet? Kommt da so ein bisschen auch schichtbedingt so eine gewisse Oberflächlichkeit manchmal rein oder kannst du das überhaupt nicht nachvollziehen?
Also die Leute, die ich da getroffen habe und die das voran, also die da in der Organisation drinnen sind, da habe ich das Gefühl, die meinen das wirklich ernst, die leben auch sehr asketisch, du siehst die alle irgendwie, obwohl sie es wahrscheinlich leicht leisten können, irgendwie in Secondhand-Gewändern herumlaufen und die fahren halt mit dem Zug und essen dann vegan und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass das sehr authentisch ist, dass die Krise sehr stark verstanden haben und ich verstehe es auch so aus den öffentlichen Aussagen, die sie treffen, die sind meiner Meinung nach weg von Gin und sehr am Punkt eigentlich. Und auch bei der Greta Thunberg sieht man es, die kommt ja aus wirklich gutem Haus. Also die ist ja Tochter einer prominenten Sängerin, die hat sicher auch keine Probleme. Aber ich habe die ja damals getroffen und habe ja das dann ins Buch mitverarbeitet, aber es war halt total die arge Erscheinung, weil sie normalerweise sind ja diese super Promis halt durchgestylt und die ist halt wirklich in dem zernudelten Hemd daherkommen mit den ausgelatschten Schuhen und so und die schert sie halt um das wenig und so habe ich das Gefühl, geht das auch durch die Bewegung, ja, also mit Lifestyle, da, ich glaube nicht, dass das Lifestyle ist, ich glaube, dass das wirklich Sorge ist um die Zukunft und es ist auch sehr weiblich geprägt, das Ganze. Und da gibt es ja die Theorie, dass das eben schon daher kommt, weil Frauen sich ja sehr stark stärker sozial engagieren. Das ist offensichtlich wirklich, gibt es da ein Gender Gap. Und da ist die Sorge um die Kinder, um quasi kann ich Kinder haben oder wenn sie schon Kinder haben, wie wachsen meine Kinder auf, das ist ein ganz ein massiver Treiber für diese Leute. Und ich glaube, es gibt da wenig Stärkeres als dieses Motiv. Und ich glaube, deswegen waren die Fridays auch so unglaublich erfolgreich, weil sie dieses Narrativ geändert haben. Weil das vorher ist es halt irgendwie um Auto gegangen oder um diesen Eisbären oder was auch immer. Das waren immer so fremde Ziele, aber die haben wirklich die Erzählung geändert. Es geht um unsere Kinder oder beziehungsweise die Thunberg, die ja selber ausschaut wie ihr Kind, die dann sagt, es geht um meine Zukunft. Und das ist vom Impact her einfach ein unglaublich wiegt das
viel mehr Faktor quasi.
Genau, als wenn ich halt irgendwie sage, ja, die Gletscher schmelzen, was jedem egal ist in Wirklichkeit. Ja, also, oder der Eisbär ist tot, aber wir kennen ja nur dann kennen wir den Eisbären aus dem Zoo von Schönbrunn und den sehen wir einmal in 10 Jahren. Also es ist jetzt nicht unser bester Freund. Aber wenn das eigene Kind sagt, es hat keine Zukunft mehr und die Wissenschaft sagt dann, ja, eigentlich hat das Kind recht, das vermischt sich dann schon zu einer Botschaft, die dann wenig Leute, also die einfach keinen Kalt lässt.
Jetzt ist es aber in letzter Zeit auch bedingt durch die, oder eigentlich hauptsächlich bedingt durch die Corona-Krise stiller geworden um die Fridays. Auch die diversen Demos waren nicht mehr so stark besucht. Ist das Phänomen schon wieder am Abebben oder sogar schon vorbei? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich glaube, da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Erstens, du hast das angesprochen, Corona, und Corona hat jedes Thema weggewischt. Also das war, ich kann mich erinnern, aus leidvoller Erfahrung, mein Buch ist rausgekommen, da war die Fridays-Welle gerade so, war zumindest noch da. Und das war von einem auf den anderen Tag weg. Und gleichzeitig hat sie da so eine Asylkrise aufgebaut wieder. Ich glaube, irgendwas war da in Griechenland. Die haben gedacht, es gibt nichts Stärkeres in Österreich, was die Asylkrise löschen kann, also medial. Und das war komplett weg. Das heißt, Corona war halt so 9-11 hoch 2. Und das über nicht nur eine Woche, sondern über jetzt mittlerweile 1,5 Jahre. Und da hat halt kein anderes Thema Platz, glaube ich einmal. Also da hat überhaupt kein Thema Platz gehabt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Fridays for Future Bewegung eigentlich schon zum Ende meiner Recherchen war ich da auf so einem, die haben immer so Treffen, wo sie sich dann eben die Zukunft ausmachen und da waren schon alle ziemlich fertig. Das heißt, die Leute, die da engagiert waren, waren fast ausgebrannt. Teilweise sind die Mitstreiter und Mitstreiterinnen schon weggefallen gewesen, weil das ist ja alles in ihrer Freizeit passiert und die da wirklich hardcore drinnen sind, das war wie ein Fulltime-Job für sie. Also da gibt es ja immer die Kritiker, wenn das am Samstag gewesen wäre, wären die alle nicht auf die Straßen gegangen. Das mag für viele der Fall sein, aber für die das antreiben, die haben das wirklich als existenzielle Aufgabe gesehen und dementsprechend waren sie dann am Ende des Jahres extrem leer. Das heißt, schon damals vor Corona war schon die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter und kann man den Protest noch so hochhalten? Und Corona hat dann noch einmal die Frage für sich selbst beantwortet, würde ich jetzt sagen. Dennoch sind sie weiterhin aktiv. Aber die Frage ist, ob es diese Massenproteste, wie wir sie jetzt vor 2 Jahren erlebt haben, ob es die noch geben wird, kann man schwer sagen. Also es ist jetzt ja ein Streik angekündigt, wieder im September, wieder ein weltweiter Klimastreik. Die Frage ist, nutzt sie diese Protestform irgendwann ab? Müssen die irgendwie einmal was Neues machen? Und teilweise machen sie ja schon neue Sachen. Also sie probieren ja eh. Ja.
Und was wäre das?
Also das, was ich jetzt sehr stark wahrnehme, ist, dass sie sehr stark über Presseaussendungen gehen. Jetzt beispielsweise ist das erneuerbaren Ausbaugesetz da und sie liefern dann eine Analyse. Bewegung wird meiner Ansicht nach immer mehr zu so einem Think Tank und konzentriert sich eher auf so kleinere Kreise. Dann versuchen sie sehr stark über die Bildung zu gehen. Da gibt es dann Aktivistinnen, die bilden dann Lehrer aus und versuchen so irgendwie das drüber rauszustrahlen. Eine Aktivistin hat mit Journalistinnen ein Klimanetzwerk gegründet. Also die versuchen, so einen Bereich herunterzugehen. Dann ist die Gründerin von Fridays for Future, ist ja die Katharina Rockenhofer, die das Klimavolksbegehren übernommen hat.
Die haben sich professionalisiert eigentlich auf Ort, oder? Oder sind erwachsen geworden, die Kinder der Bewegung?
Ja, sie haben sich sicher professionalisiert.
Sie sind aber älter.
Genau, nein, das ist, aber sie gehen in verschiedene Bereiche rein einfach. Also dieser Protest wird aufrechterhalten. Es gibt, wie gesagt, dieser Klimastreik. Dann haben sie versucht, in der Corona-Krise digitale Formen des Protests auszuprobieren. Also da haben sie dann irgendwie irgendwas aufs Schild geschrieben und haben dann versucht, über Social Media das stark zu machen. Dann, dann versuchen sie, Druck aufzubauen auf bestimmte Institutionen, zum Beispiel die OMV oder ich glaube auch die Erste Bank, die sie dann mit kampagnenartig versuchen, dass die aus Kohle aussteigen. Also die versuchen jetzt nicht nur diesen großen Streik, sondern die versuchen auch, nimmt schon so ein bisschen NGO-mäßige Formen an, würde ich jetzt sagen.
Wäre mein Eindruck von außen auch so gewesen.
Ja. Aber die Frage ist halt, wie überlebt das Ding? Und für mich stellen sie so zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst immer frisches Blut. Das heißt, dass die Leute, die dann ausbrennen, sich einmal ausruhen können und dann übernimmt die nächste Generation. Das ist mittlerweile auch schon passiert. Also es sind nicht mehr die erste Generation dort, sondern das haben schon neue Leute übernommen oder das verschwimmt dann so ein bisschen. Da haben sie ja ganz offensiv versucht, das zu öffnen und diesen Strategiekreis aufzumachen für neue Leute, die andocken wollen. Und das Zweite ist halt, wenn du es finanziell anschaust, wie kriegst du das über die Rampe? Und bei Greenpeace war es eben so, die sind dann zur NGO waren und haben sie Spenden, ist halt spendenfinanziert. Fridays for Future hat halt jetzt nur den Vorteil, dass sie sagen können, sie nehmen von niemandem Geld. Und das erhöht natürlich die Authentizität sehr stark. Also dann weil sobald du ein NGO bist, gibt es immer irgendwelche bösen Leute, die sagen, ihr seid ja irgendwelche Berufsdemonstranten, dann wird es halt schwierig. Aber da sind sie gerade irgendwie so an einer Weggabelung. Bin mir aber nicht sicher, wo es hingeht.
Das heißt, auch ein Kleinspender, der irgendwie 20 Euro an Fridays for Future spenden möchte, wird abgewiesen.
Na, Spenden nehmen die schon, aber sie widmen es immer dem, also es ist sehr transparent und werden halt für Buntstifte, für Plakate, für Banner genommen. Also es verdient niemand dran, sondern sind dann Sachmittelspenden und die gehen auch auf den Demos oft mit diesem Klingelbeutel herum und man kann dann nachvollziehen, wofür sie das ausgeben haben. Also aber es gibt keinen irgendwie Geschäftsführer von Fridays for Future, der irgendwie
Fundraising macht
in gewisser Weise. Oder halt irgendwie abhängig ist von Fridays for Future und Geld verdient damit.
Es wird derzeit eine Debatte, eine ziemlich umstrittene Debatte, ein bisschen wichtiger, nämlich die Frage, ist der Kampf gegen die Klimakrise mit diesen einschneidenden Maßnahmen, die er fordert, überhaupt vereinbar sozusagen mit einem demokratischen System? Also die Leute, die diese Debatte führen, argumentieren dann oft mit China und sagen, in China kann man sozusagen durchgreifen, da geht das irgendwie besser. Ist das eigentlich bei den Fridays for Future und vor allem bei der Extinction Rebellion, die ja wie gesagt noch ein bisschen radikaler ist und die ja, wie der Name schon sagt, gegen das Aussterben quasi auftritt, also da sollten ja viele Mittel und Recht sein, ist das gesetzt bei denen, dass das mit demokratischen Mitteln passieren muss oder gibt es da Aktivisten, die sagen, wir sind uns nicht so ganz sicher?
Naja, bei Extinction Rebellion ist das ja ganz eindeutig, die haben das ja mehr oder weniger sich verschrieben, nämlich die wollen einen Systemwandel und sie vertrauen der Politik überhaupt nicht. Und das, was die fordern, ist ja dieser Bürgerinnenrat, den es ja so ansatzweise in Frankreich gegeben hat. Aber die sagen eben, man muss das demokratisch machen. Sie glauben aber nicht an diese repräsentative Demokratie im Sinne von wir wählen die und die machen dann das Beste für unsere Zukunft, sondern die sagen, man soll eben beispielsweise 100 Leute nehmen, dann mit irgendwie Umfragen ermitteln, wer repräsentativ ist. Die 100 repräsentativen Österreicherinnen und Österreicher machen sich dann mit der Wissenschaft aus, was können wir tun, welche Mittel braucht man und das setzt dann die Politik um. Und das heißt, das ist, die bezeichnen es natürlich schon als demokratisch, weil es ja repräsentativ ist, aber nicht im Rahmen unseres Systems. Das heißt, die fordern eigentlich einen Systemwandel.
Und wie werden die 100 Leute nochmal bestimmt?
Das kannst du dann eben, das gibt so soziodemografische Geschichten, wo du die einfach auswählst. Das ist, glaube ich, in Frankreich auch so passiert, soweit ich das verfolgt habe. Da wirst du kriegst einen Brief, bitte machen Sie mit. Und so wie die Wahlumfragen passieren.
Also ein repräsentatives Sample der Gesellschaft.
Genau. Also quasi von den 100 Menschen sind dann, weiß ich, 51 Frauen, 20 Pensionisten, wie halt die Gesellschaft sich zusammensetzt quasi.
Genau. Und die diskutieren das dann mit der Wissenschaft und kommen dann zu Lösungen. Und das Interessante in Frankreich war ja, da haben sie es probiert und der Macron hat ja gesagt, er würde diese Forderungen übernehmen. Und das, was rausgekommen ist, war dann viel radikaler als das, was die Politik glaubt hat. Und Macron hat das dann wieder sehr stark abgeschwächt. Das heißt, es scheint so zu sein, dass wenn du wirklich 100 informierte Leute drinnen hast, die über die Sache informiert sind eben, dass die dieses Problem stark erkennen und drastischere Mittel machen, als das unsere Politiker heute zutrauen würden. Bei den Fridays, die bezeichnen sie als demokratisch in ihren Grundsätzen und die sind ja unglaublich basisdemokratisch. Also es ist eine Extinction Rebellion sehr offen. Also die haben jetzt kein Problem vor Demokratie. Die glauben sogar an die Menschen, so würde ich sagen. Eben nicht an den anderen Führer, der dann gut ist oder schlecht, sondern die glauben, wenn man die Vernunft walten lässt, würden viel drastischere Maßnahmen passieren, als sie passieren.
Und zusammenfassend, nachdem du dich jahrelang quasi schon mit diesen Bewegungen auseinandersetzt, was würdest du sagen, haben die jetzt im Großen und Ganzen bewirkt seit ihrer Gründung?
Also das Stärkste war sicher die Erzählung, die sie geschafft haben. Auch Extinction Rebellion haut da ziemlich gut rein, nämlich eben im Namen schon quasi Rebellion gegen das eigene Aussterben. Und es gibt ja in der Wissenschaft sehr dramatisch, also die berufen sich alle auf die Wissenschaft und das ist sozusagen ihr Rückgrat. In Österreich, was man sicher sagen kann, das ist ja in der Wahlforschung belegt, ist, dass sie einfach mehr die Regierung geändert haben. Also dass sie, die Grünen waren ja tatsächlich tot zum Zeitpunkt, wo diese Proteste stattgefunden haben. Und dann ein Jahr später haben sie ihr historisch bestes Ergebnis eingefahren. Sie haben auch Europa geändert. Also dieser Green Deal, glaube ich, wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht die Grünen so stark gewesen wären, die ja die Legitimation gehabt haben von der Jugend. Und wo die von der Leyen ja dann auch Gas geben hat müssen sozusagen. Das heißt, diese Auswirkungen werden wir schon noch sehr lange spüren. Ich merke im wissenschaftlichen Diskurs, dass sich da sehr viel geändert hat. Also die Wissenschaftler sind und Wissenschaftlerinnen sind radikaler geworden. Sie trauen sich jetzt mehr sagen, sie gehen nach vor. Es hat da Wissenschaftler gegeben, die Wahlempfehlungen ausgesprochen haben in Österreich, was völlig neu war. Und ich glaube, mit diesen politischen Änderungen kommen auch die finanziellen Änderungen. Das geht so mit einher. Ich meine, es ist jetzt nicht alles die Klimabewegung, es hat da schon einen Zug gegeben davor, aber dass das Top-Priorität geworden ist, dass auch die Medien auf einmal darauf reagieren und wahrscheinlich auch, dass es Profil Tauwetter gibt oder im Falter des Naturressort, auch das wird wahrscheinlich sehr stark damit zusammenhängen, dass sich das Mindset der Menschen einfach geändert hat in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 2 Jahren. Und das heißt, selbst wenn Fridays for Future jetzt aufhören würde, ihren Platz in der Geschichte haben sie sich schon verdient, würde ich jetzt sagen.
Ja, das sind würdige Schlussworte für dieses Interview. Danke fürs Kommen. Das war Benedikt Narduslawski und sein Buch heißt Inside Fridays for Future, ist im Falter Verlag erschienen. Wir werden die bibliografischen Angaben dann auch auf unserem Twitter-Konto wiedergeben. Jetzt kommen wir zu unseren Schlussworten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter dem Account @profiltauwetter. Schicken Sie uns dort Anregungen, Kritik, Feedback. Alternativ gibt es auch die Mailadresse podcasts@profil.at. Vorsicht, Mehrzahl Podcast. Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen, wo man seine Podcasts hört.
Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder den anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.